Kräuters Füttern mit Bubeck, der knackige Podcast mit Biss. Hier erfährst du alles über die richtige Ernährung für deinen Hund. Egal, ob du eine Couch-Potato oder Sportskanone hast. Bubeck füttert die Hunde seit 1893.
Seit 1893, Ofen an Teig bereit. Hände wissen, was sie tun, ehrlich seit der ersten Zeit. Hund im Kopf bei jedem Schritt, Stein und Hitze, Duft vom Brot. Keine Show und keine Tricks, wir backen, was wirklich lohnt. Kein Trend, der uns heute macht. Wir standen hier, als keiner tat, bevor der Trend zu rollte. Hatten wir die Schienen schon gelegt, Tag für Tag. Liebe auf den ersten Knall, aus dem Ofen in der Nacht. Wir waren da.
Ja, herzlich willkommen heute wieder zu einer neuen Sendung von Betreutes Füttern mit dem Joe. Und natürlich sind Kai und Gina auch mit dabei, oder?
Na klar, hello.
Wie immer.
Genau.
Wie immer. Same procedure as every year.
Yes, right. Last year. Aber wir haben ja heute etwas Besonderes.
Ja, wir haben noch jemanden mit dabei, einen Gast. Und zwar die Melanie Steger. Hallo Melanie.
Hallihallo ihr zusammen.
Melanie, kurz erklärt, züchtet seit fast 30 Jahren Hunde. Und zwar slowakischer Raubart. Kurz SHS, das kannst du aussprechen, wie das heißt?
Ich kann es aussprechen, entschuldige mich aber jetzt schon bei allen Native Speakern Slowaken. Das ist der Slovenský Rubochrestý Staváč.
Wow, hört sich aber irgendwie sehr gut an.
Ich übe seit 30 Jahren, aber wie gesagt, hört das ein Native Speaker, der schlägt jetzt wahrscheinlich die Hände beim Kopf zusammen.
Nein. Macht nichts. Ist aber eine Rasse, muss ich ganz ehrlich sagen, die kaum jemand kennt, ja. Als ich ihn gesehen habe, habe ich gedacht, so, der kommt mir schon sehr bekannt vor irgendwie, die Rasse. Man hat so ähnliche Hunde im Kopf, aber diesen jetzt speziell, so kannte ich nicht.
Ja, das ist auch tatsächlich gar nicht schlimm, weil in Deutschland haben wir etwa über den Daumen gepeilt 150 bis 200 Hunde, mehr haben wir nicht. Das stärkste Land ist natürlich die Slowakei und tatsächlich auch England in der Zucht. Es ist natürlich nicht ganz so bekannt, weil der deutsche Jäger einfach gerne auch den deutschen Jagdhund haben möchte. Und der deutsche Haushundhalter möchte sich nicht mit einem neuen Jagdhund beschäftigen. Deswegen ist die Nachfrage noch nicht ganz so groß, aber wir vermehren uns. Es wird besser.
Ja, genau. Deswegen hast du ja auch einen Zwinger, nämlich vom Kapfelsen. Ja. Okay. Und bist VDH-Züchterin.
Ja.
Auch richtig. Und du hast mehrere Würfe großgezogen. Auch richtig.
Ja.
Aber das ist nur eine Seite der Medaille, denn du organisierst auch den Schwaben-Trail, eine der größten Zughundesport-Events in Süddeutschland. Richtig?
Ja.
Gut,
genau.
So. Und dieses Jahr sogar zum 10. Mal. Ehrenamtlich.
Ja.
Weil
ja.
du das so liebst und weil du sonst nichts anderes zu tun hast.
Auch richtig.
Ah, siehste, okay. Wir kommen der Sache immer näher. Ja. Und du bist Baferin, Überzeugte.
Ja.
Seit vielen Jahren?
Seit sehr vielen Jahren, genau.
Okay, aber wenn du bei Events bist oder im Urlaub, dann ist das mit dem BAF nicht unbedingt angesagt. Dann kommt auch mal was Gebackenes mit dazu. Ich habe irgend so eine Marke gehört, Bubeck Pet Food. Ist das so?
Das ist korrekt, genau. Für den Urlaub ist einfach der Finisher dann das Mittel zum Zweck, dass man das Gemüse gesund austauschen kann. Dann muss ich nicht extra meinen Quirl und meinen Mixer mitnehmen. Dann nehme ich einfach den Bar Finisher mit von Bubeck. Und das Fleisch tausche ich tatsächlich dann auch aus gegen die Dosen, gegen die Weinfleischdosen.
Da gibt es noch so irgendwie so einen Satz von dir, der geprägt wurde. Kein Widerspruch, Pragmatismus. Ein Satz, der kommt von dir, der Hund, dass der ja nicht immer im Idealfall lebt, sondern im Alltag. Und deswegen setzt du sowas ein.
Richtig, genau. Ich muss mich ja auch nicht unbedingt zum Sklaven des Futters meines Hundes machen. Und deswegen muss auch der Hund sich einfach dran gewöhnen, wenn wir im Urlaub sind, dann gibt es einfach auch was anderes.
Und das tut er mit Sicherheit sehr gerne.
Ja, genau. Kommt sehr gut an. Manchmal habe ich tatsächlich Angst nach dem Urlaub, wenn ich dann eben immer so die Dosen aufmache, wo dann mein Mann dann etwas näher kommt und sagt, riecht ja schon so ein bisschen wie Corned Beef. Sage Finger weg, das gehört dem Hund. Und manchmal habe ich wirklich auch ein bisschen Angst, wenn ich zurückkomme, ob sie mir das Barf dann wieder annehmen. Hat bisher immer funktioniert, aber irgendwann wird der Tag kommen, wo die sagen, pack die Dose aus.
Okay. Kai und Gina, ihr beide kennt Melanie ja schon ein bisschen länger, ne? So von dem Schwabentrail, oder?
Schwabedrail.
Schwabedrail.
Ja, wir durften irgendwann mal vor Jahren, wurden wir angefragt, es wäre doch ganz cool, wenn ihr kommen würdet, richtig, Melanie?
Ja.
Und dann haben wir gesagt, ah ja, komm.
Schauen wir mal vorbei.
Schauen wir mal vorbei. Und dann war das tatsächlich doch eine ganz witzige Veranstaltung und seitdem sind wir irgendwie da mit dabei.
Mit diversen Standkonzepten.
Ja. Zuerst noch mit Alphonse, mit größeren Schwierigkeiten. Alphonse zickt.
Du musst jetzt erklären, was Alphonse ist. Die meisten Zuhörer
werden das nicht wissen. Muss ich Alphonse noch erklären?
Ja.
Also wer nicht weiß, wer Alphonse ist, muss mal auf die Instagram-Seite gehen und das letzte Reel angucken. Da versuchst du den Alphonse mal wieder zu starten. Und das hat leider bis heute nicht geklappt. Aber wir hatten tolle Momente.
Wie lange ist denn das Reel? Wenn das bis heute läuft das immer noch?
Geht immer weiter, ist ein Live-Event. Okay. Ja, ist ein 40 Jahre alter LKW, der aus Bundeswehrbeständen ist. Und der hat einen kleineren Kranen obendrauf. Und dort habe ich einen 3,5 Tonnen Container, der als Bar fungiert hat, drauf gesetzt. Und den setzen wir und haben wir immer beim Schwabentrail schön in Szene gesetzt. Den Container spektakulär abgesetzt und dort dann ein, zwei Abende auch mitgestalten dürfen beim Schwabentrail.
Und wisst ihr, was den Schwabentrail ausmacht? Entschuldigung, wenn ich da reingerätsche, weil Alphonse ist mir so in Erinnerung, als er das erste Mal angereist ist und einfach diese Hydraulik ums Verrecken, darf man das sagen, nicht funktionieren wollte. Oh und Gott. Das macht dann den Schwabentrail aus. Dann sind alle gekommen. Dann ist unser Landwirt gekommen mit irgendwie Hydrauliköl und
genau.
Dann war noch, ich glaube, unser damaliger Sportwart, der auch so ein bisschen mit Maschinentechnik, tralala, also alles kam und hat geholfen, bis zum Schluss dieser Container stand, wo er hin sollte. Und das fand ich irgendwie cool. Hat dann ewig gedauert, aber es war cool.
Ja, aus einer Dreiviertelstunde wurden Stunden und wir haben repariert, wir mussten eine Leitung reparieren, da war alles noch mit dabei. Und der Container hing in der Luft und er ging nicht vorwärts und er ging nicht zurück. Und dann am Ende hat Alphonse dann doch gewollt.
Und wer auch immer da war, muss man an der Stelle auch mal sich bedanken, der Dennis.
Ja.
Der Dennis, unser Kani-Crossler, wenn der Dennis da war und der Alphonse ist vorgefahren, hat der Dennis sich bereit gemacht, weil er genau wusste, irgendwas muss ich jetzt gleich helfen. Irgendwo brauchen sie mich jetzt gleich. Und also Dennis, nochmal danke an dich, das war echt immer sensationell.
Jetzt müssen wir aber eins sagen, jetzt wissen wir ja, wer Alphonse ist. Wir wissen aber nicht, was der Schwabentrail ist. Melanie, hau rein. Was ist der Schwabentrail?
Der Schwabentrail, meine Mutter würde wieder sagen, es war so ein Hirnfurz von mir. Irgendwann bin ich in diese Szene reingerutscht, fand einfach total toll, was Zukunftssport ist. Hab mich dann geärgert, dass ich immer so weit fahren muss und hab dann so als Rookie, so als wirklich Nichtwissender gesagt, mache ich halt selber ein Rennen. Mhm. Das ist der Schwabentrail. Also der Schwabentrail ist im Prinzip für viele, die zum ersten Mal dann da waren, beim ersten Mal dabei waren, im Prinzip eine Totgeburt gewesen. Also er wurde sehr schnell totgequatscht, aber wir sind immer noch da. Also wenn man zu mir sagt, das geht nicht, dann hat man bei mir im Prinzip getriggert. Dann ging es also tatsächlich stetig aufwärts und unsere Teilnehmerzahlen sind sehr stark gestiegen. Wir haben dann vor ein paar Jahren, vor 2, 3 Jahren, glaube ich, genau, haben wir gesagt, so Feierabend. 250 ist einfach nicht diese gemütliche, schöne Veranstaltung, die man gerne hätte, mit Zukunftssportlern, die eben laufen, die biken, die scootern, die einen Trainingswagen haben, die Huskies haben oder auch Hounds, sondern es sollte einfach was Gemütliches sein unter allen. Deswegen hatten wir dann radikal reduziert, was dann dazu führte, dass wir eben sehr schnell ausverkauft waren. Also letztes Jahr innerhalb von einer Dreiviertelstunde, da mussten wir aufsetzen, nochmal ein paar Plätze aufmachen. So ging es uns dieses Jahr auch. Es war dann nicht eine Dreiviertelstunde, es war dann doch 3 Stunden, bis dann die ursprüngliche Zahl erreicht war. Und dann haben wir nochmal 20 Startplätze aufgemacht, die dann auch wieder in 5 Minuten weg waren. Ja, es ist ein beliebtes Zukunderennen in Süddeutschland mit einem schönen, breiten Spektrum an Teilnehmern, die von Short-Distanz, also 2 Kilometer über die reguläre Distanz 4,4 bis zur Langdistanz 7,8 machen können. Die Biken, Scootern, Laufen. Ja, alles, was der Zukunftssport so hergibt.
Genau, ihr habt das unterteilt in Canix Run, also Laufen mit dem Hund, in Canix Bike, Biken mit dem Hund. Dann gibt's den Canix Scooter, also alle, die gerne Roller fahren und ihre Arschbacken trainieren wollen, weil das ist echt Hammer. Ja, ich habe das selbst, ich komme ja auch aus dem Schlittenhundesport und ich habe das versucht als mit Scooter und Alter. Das ist wirklich anstrengend. So, und dann haben wir noch Skijöring. Ja, und dann kommen die Gespannklassen. Oder ist Skijöring nicht mehr
mit? Skijöring ist bei uns natürlich raus. Wir sind ein reines Off-Snow-Rennen. Okay. Ja, genau. Also wir haben einfach keinen Schnee. Wir sind sozusagen die Schlammspringer. Okay. Das liebevolle Schimpfwort zu uns. Mhm. Und wir machen eben alles im Dreck. Kein Schnee. Deswegen nach Scooter, Canix Scooter, kommt dann im Prinzip DS2. Das ist dann Scooter mit 2 Hunden. Mhm. Ist dann die erste offizielle Gespannklasse. Und dann kommen die Trainingswagen mit 4, 6, 8 Hunden. Genau.
Ist 8 Hunde Maximum?
Nein, es gäbe auch noch Unlimited. Also das heißt dann ab 10 aufwärts. Dann kannst du dir vorspannen, was du willst. Aber das gibt jetzt einfach mal unsere Strecke nicht so her. Und man muss natürlich einfach auch ehrlich sein. Der Schwabentrail ist bei den Gespannfahrern nicht beliebt.
Ah, okay, alles klar.
Also wir haben immer sehr wenig Gespannfahrer. Die Argumentation ist tatsächlich, dass die meisten aus dem Schnee kommen und wenn die Hunde einfach diese Pfoten haben, die im Schnee waren, die sind dann eher einfach vom Aufbau her nicht ganz so gut dann wieder für Dreck, für Kies, für Schotter. Und deswegen ganz viele, die aus dem Schnee kommen möchten, einfach nicht mehr im Dreck fahren. Und deswegen sind wir mit der März, also Ende Februar, Anfang März Veranstaltung da ein bisschen schlecht aufgestellt.
Also wir haben das bei uns hier im Norden auch. Wir haben ja auch relativ, sagen wir mal, hier aus rund um Ostfriesland und Co. ist ja auch kein Schnee in der Form, ne? Aber ist es dann alles, was so in Richtung Küste, Richtung außerhalb von Bremen, Richtung Hamburg und dergleichen, ne? Da ist auch sehr viel unterwegs, aber dann halt mit Rollwagen, ne? Die Trainingswagen, ne? Und dann natürlich auch durch Schlamm bis zum geht nicht mehr. Also man sieht dann hinterher auch teilweise sehr lustig aus. Nachdem, durch was man so durchfahren musste. Ne? Also von daher kann ich nachvollziehen. Also das ist dann schon etwas, diejenigen, die gerne nur Schnee fahren, die suchen sich natürlich die entsprechenden Strecken aus. Ne? Aber es stimmt, das hat was mit den Pfoten zu tun. Das ist eine ganz andere Geschichte.
Und wer das unbedingt mal erleben und sehen möchte, wie dann die total verdreckten Fahrer und Hunde am Ziellauf einkommen, Kai und ich haben immer gesagt, Mensch, warum macht man denn sowas nicht mittags? Die Leute, die gehen doch erst nach dem Mittagessen spazieren. Aber natürlich müssen die Hunde bei gemäßigten Temperaturen starten. Deswegen alle, die zugucken wollen, kommt nach dem Frühstück. Da sind dann die ganzen schnellen Läufe. Und ich glaube, dieses Jahr im Schwabentrail gibt's wieder den Spaßlauf mit den verkleideten Hunden und Hundehaltern. Also wer sich das... Das ist so witzig. Unsere Sabrina hat letztes Jahr als aufgeblasenes Einhorn gewonnen, den Wettbewerb mit dem
besten. Was ist denn ein aufgeblasenes Einhorn, bitte?
Kennst du nicht diese Kostüme, die sich selber aufblasen? Diese Riesen? Nee. So wie diese an der... musst du mal googeln, da gibt es auch sehr lustige...
Da muss man googeln.
Sehr lustige Videos.
Okay.
Sieht sensationell aus, ja. Also, aber nach dem Frühstück, wenn das Gina so sagt, nicht zu spät frühstücken. Also nicht um 11 Uhr frühstücken und dann denken, man kann auch um 1 kommen. Das ist ein Frühaufsteher-Event. Wir sind eher mit unserer Bar und dem für die Nachmittagsbespaßung da.
Uns gibt es alle schon am Stand.
Genau. Wenn alle schon fertig sind und sich wieder gewaschen haben oder auch nicht, dann trifft man sich bei uns am Bubeck-Stand und hat dann ein Glüh-Gin, um sich wieder ein bisschen aufzuwärmen.
Ich wollte sagen, Kaffee ist da nicht, ne?
Kaffee gibt's ab und zu auch mal, aber bei uns nicht.
Ja, meinte ich
Kaffee gibt's. Ja, aber wir haben auch ein Coffee-Bike. Ist das Coffee-Bike da?
Nee, das Coffee-Bike ist nicht da.
Na, dann macht der Carsten.
Ja, dann kann der Kai dann.
Der Carsten, unser Mitarbeiter, ist unser Espresso-Künstler.
Ja.
Barista.
Barista.
Dann ja, gerne.
Dann nimmt der Carsten seine Maschine mit.
Ja.
Wow. Aber es gibt noch eins bei euch, Mantraining.
Genau.
Für alle, die keinen Bock haben zu laufen, dann lässt man den Hund mit der Nase arbeiten.
Richtig, also tatsächlich bei uns im Verein natürlich jetzt nicht passend zum Schwabentrail, das ist reine Zughundearbeit, aber wir werden natürlich auch vom Verein, von unseren Mantrailern unterstützt, die dann am Schwabentrail mithelfen und für die machen wir einfach auch die Vereinsarbeit, dass wir ihnen regelmäßig ihre Trails legen. Der Hund darf die Nase einsetzen, der Hund sucht versteckte Personen anhand eines kleinen Geruchsträgers. Und das ist auch eine ganz feine Sache, um den Hund mit, ja, wie du sagst, für die Leute, die nicht viel laufen wollen, ganz mit verhältnismäßig wenig körperlichem Einsatz, den Hund aber müde zu machen.
Ja, genau. Alleine durch die Nasenarbeit, durch die Kopfarbeit bei der ganzen Geschichte.
Genau.
Ne? Da ja. Er dann ja wirklich sehr, sehr ruhig hin. Ne? Ja. Aber das Ganze hat ja auch so einen Ursprung, ne? Bevor du jetzt mit diesen ganzen Sachen angefangen hast, wir haben ja vorhin gesagt, ganz zu Anfang slowakischer Raubart, da hast du ja mal ganz lange nachsuchen müssen, bis du den überhaupt gefunden hast. Schon so kann man sagen, als das Internet noch APRANET hieß, so ungefähr in der Zeit.
Also es gab noch nicht mal diesen Modem-Sound. Also
okay.
Damals war tatsächlich unsere Verständigung noch das Telefon und das Faxgerät. Bücher. Also mein damaliger Mann wollte einfach einen Jagdhund haben und hat mir gesagt, dass der Jagdhund können muss und ich habe Bücher gekauft. Also Bücher sind die mit diesem harten Cover außenrum und die sind vielen Zetteln in der Mitte.
Moment, das sind das die man noch aufschlagen muss, ne?
Genau die.
Du musst da so draufhauen, dann geht so ein Gestänge weg und dann kann man die aufblättern.
Ja, so ungefähr.
Ja, okay.
Und dann habe ich einfach geguckt nach dem, was er gesagt hat, was er möchte. Und dann habe ich einfach geschaut, was gefällt mir davon. Und dann habe ich zwei Rassen gefunden, die mich ganz gut angesprochen haben. Und er entschied sich dann eben für den Slowaken. Und dann kannte den
jemand. Geblieben.
Ich bin hängen geblieben. Und aber tatsächlich, wir sagten dann so, wir nehmen jetzt den SHS. Und das war's. Du hast also niemanden gefunden, der den kannte. Weder beim VDH noch beim JGHV. Letztendlich habe ich mit dem Verlag Kontakt aufgenommen, habe gesagt, ey, ihr habt hier einen Hund in diesem Buch, den gibt es nicht, kennt kein Mensch. Und dann habe ich gesagt, ihr müsst mir jetzt die Telefonnummer von der Autorin geben. Ja, nee, das geht nicht, muss ihnen einen Fax schicken. Aber es ging dann recht schnell. Innerhalb von Stunden hatte ich einen Kontakt zu einem Schweizer Züchter. Ja, so ging dann die Reise weiter. Hat alles ein bisschen lang gedauert, klingt jetzt kurz, hat aber alles relativ lang gedauert und dann hatte ich meinen Slowaken und habe ihn nie mehr hergegeben.
Und was zeichnet deinen Slowaken? Warum musste es der Slowake sein? Also du hast ja die Vorgaben. Was waren das für Vorgaben? Warum ist nur der Slowake oder halt der andere, wissen wir nicht, der geheime Hund?
Nein, das wäre Italiano Spinone gewesen.
Bitte?
Welcher das wäre Italiano Spinone gewesen.
So, und was waren die Vorgaben, dass es genau dieser Hund, weil wir haben ja ja, du sagst das ja schon richtig. Das ist ein Rauhaar, das sind alles alle möglichen deutschen Jagdhunde, waren zur Auswahl und warum dann die zwei?
Weil die Dinge, die mein damaliger Mann vorgegeben hat, die der Jäger im Haus einfach gegeben hat, klassisch zum zur Gruppe 7, zum Vorstehhund gepasst haben. Also in Deutschland wird ja der Vorstehhund als Vollgebrauchshund betitelt. Also da gehört ja Deutschstrata, Weimaraner, Deutschkurz, Deutschstichel und so weiter alles dazu. Und wir betiteln die hier als Vollgebrauchshunde. Während andere Länder ihre Spezialisten haben, haben wir auch zum Teil, ist aber der 7er in der Regel als Vollgebrauchshund betitelt. Das heißt, der muss stöbern können, der muss ins Wasser, der muss apportieren, der muss die Arbeit vor dem Schuss und nach dem Schuss machen. Und deswegen bin ich dann einfach bei den Vorstehhunden hängen geblieben. Und dann, ja, ich fand einfach das Plüschige so schön.
Ja.
Okay. Das ist offen und ehrlich zu, ich habe also jetzt alle Anwesenden natürlich ausgenommen, also als Frau gehandelt. Ich gucke mir den Hund an in dem Bild und fand ihn einfach niedlich.
Ja.
So sucht man sich keinen Hund aus, aber der Hund brachte alles mit, was der Jäger wollte. Und ich dachte noch, niedlich aussehen sollte dann auch noch. Und bei beiden Rassen stand eben dabei familienfreundlich und eben sehr führerbezogen und sehr nahe Suche. Und das fand ich dann eben sehr ansprechend. Für mich so Familienhund, wenn da mal Kinder kommen und so weiter.
Ja, vor allen Dingen auch die Entscheidung, ob ein Zwinger kommt oder nicht. Ne? Solche Sachen auch. Ne? Gibt ja genug Leute, die haben ihren Hund nicht unbedingt in der Familie, sondern der lebt halt draußen.
Genau. Wir haben unsere Hunde immer drinnen. Diese Betitelung Zwinger vom Kapfelsen ist tatsächlich nicht das, dass ich meinen Hund draußen im Zwinger halte, sondern so heißt einfach unser Zwinger, unsere Zucht. Und unsere Hunde leben auf dem Sofa, im Bett.
Couch-Potatoes.
Es sind keine Couch-Potatoes, aber sind eben zu Hause extrem entspannt und chillig. Und wenn es rausgeht auf die Jagd, dann ja.
Das heißt, wenn du jetzt, du planst ja wieder einen Wurf, wenn du jetzt auf die Suche gehst nach dem idealen Partner, dann hast du ja wahrscheinlich eine herausfordernde Suche vor dir. Und du willst ja auch dieses gemütliche, dieses ruhige Wesen weiterzüchten. Wo findet man den idealen Partner?
Du meinst den Hundepartner, Gina, ne?
Ja. Wir nehmen ja nicht den Erstbesten, der uns über den Weg läuft.
Wir gehen nicht zum Hundetinder, sondern...
Ein bisschen nach rechts.
Gibt es das? Züchter-Tinder? Gibt es sowas? Ernsthafte Frage. Wäre voll die Marktlücke.
Es kommt jetzt drauf an. Ja, ich denke schon, dass es etwas in der Art gibt. Also es gibt tatsächlich Zuchtbücher. Es gibt zuchtbuchführende Vereine, wo du einfach genau, also du schickst dann das Pedigree von deiner Hündin hin und sagst so, hierfür möchte ich jetzt passenden Rüden haben. Und die gucken dann nach, was passt. Also da darf dann zwar der Hund nicht auswählen, so nach Bild, oh, die ist aber schick und die ist schnieke. Aber das, ja, im Grunde könnte man es fast ein bisschen vergleichen.
Schon? Nein.
Ja, eigentlich schon. Thema bei uns ist tatsächlich, dass wir keinen zuchtbuchführenden Verein haben. Wir züchten über den VDH direkt. Die Suche kannst du über den VDH machen. Du kannst sagen, das ist meine Hündin, was haben wir in Deutschland an Rüden? Und dann kommt es auf deine eigenen... Ja, auf deine eigene Philosophie eben drauf an. Für mich ist sehr lange jetzt die Philosophie gewesen, ich möchte tatsächlich das Blut relativ weit auseinander haben. Ich möchte einen sehr, sehr hohen AVK, einen Verlustkoeffizienten haben, was einfach in unserer Rasse sehr, 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 sehr schwierig ist, weil wir alle noch so nah miteinander verwandt sind. Ich gucke weniger nach dem Inzuchtkoeffizienten, sondern mehr nach dem Ahnenverlustkoeffizienten. Dann bin ich ein bisschen näher dran an der Wahrheit. Und dann heißt es einfach, ja, man mag immer über Facebook und Co. schimpfen, aber da heißt es dann tatsächlich Augen aufhalten. Wer postet schöne Bilder von seinem Rüden? Wo denkst du, boah, der sieht gut aus, der hat ein gutes Exterieur. Da passt das Fell. Dann schreibe ich denjenigen an und frage, was für eine Linie ist dein Rüde? Ja, meistens kommt leider eine enttäuschende Antwort, weil sie sehr nah sind. Jetzt, dann kommt es dazu, wenn ich mir einen Rüden ausgesucht habe, meistens sind die im Ausland. Die sind dann entweder in England, in Schottland, in Belgien, in Ungarn oder in Slowakei. Dann frage ich, hast du HDED gemacht? Also Hüftgelenksdysplasie, Ellbogendysplasie. Dann kann ich schon froh sein, wenn das gemacht wurde. Und dann kommt die große, große Bitte, kannst du bitte einen Gentest machen? Ich bezahle den auch und ich schicke dir den, aber mach bitte den Gentest. So, und dann scheitert's oft auch schon, weil die Rüdenbesitzer dazu nicht bereit sind.
Was sagt der aus?
Ich möchte wissen, was hat er für eine Fellqualität? Also ist er Kurzhaarträger oder ist er reinerbig rauhaarig? Mhm. Weil meine Hündin ist zum Beispiel Kurzhaarträger. Verpaare ich Kurzhaarträger mit Kurzhaarträger, dann kriege ich eben auch kurzhaarige Raubärte. Mhm. Was dann der Widerspruch an sich ist. Und das Gleiche passiert mit der Fellfarbe. Die ist jetzt für mich nicht so relevant, weil ich mag die Schecken genauso wie die Grauen. Deswegen, wenn einer Träger ist, ist mir es egal. Dann gibt's halt auch bunte Hunde. Aber die Geschichte, was für ein Fell habe ich, das ist für mich wichtig. Und dann gibt es eben auch eine Genmutation, die es in der Rasse gibt, die für mich sehr wichtig ist zu wissen, ist er Träger oder ist er kein Träger, weil es dazu auch noch eine dominante Mutation ist. Und ist aber eben, wie gesagt, Philosophie-Sache. Also für mich ist es wichtig, für die anderen ist es nicht wichtig. Es gibt viele Länder, die testen das überhaupt nicht. Und ich mache mit meinen Hündinnen zum Beispiel auch freiwillig diesen DOK-Augentest, also auf Glaukom und Katarakt. Also ich teste so viel wie möglich durch, was aber keine Garantie dafür ist, dass meine Hunde 1000%ig gesund sind.
Ist das bei euch keine Pflicht mit den Augen? Bei uns ist das Pflicht gewesen, bei den sibirischen Huskies.
Ja, weil ihr ja auch die blauen Augen habt, ne?
Genau.
Ja, und das ist bei uns eben, wir sind die Amberfarben, also wir haben die bernsteinfarbenen Augen. Und haben aber in unserer, du hast es ja vorhin gesagt, die Rasse kommt hier optisch, sagst du, irgendwie kenne ich es und irgendwie kenne ich es nicht. Weimaraner drin, Deutsch-Drahthaar drin, Griffon-Cortal bei manchen mit drin, ansonsten Chesky-Fusek. Und vom Weimaraner kommt jetzt so ein bisschen Katarakt unter Umständen mit rein. Und deswegen denke ich, ja, lass ich es halt untersuchen. Kostet Geld, aber dann weiß ich, was ich habe.
Wie alt ist eigentlich die Rasse, wenn du sagst, das ist ja zusammen, das ist ja in der Slowakei eine Rasse, die dann zusammengezüchtet wurde. Ist die schon älter oder ist das eigentlich eine relativ junge Rasse?
Das ist tatsächlich relativ. Also wir sind anerkannt seit 1982.
Okay.
So, also nicht mehr ganz jung, aber eben gehören noch lange nicht zu den alten Rassen.
Noch lange nicht zu den alten Rassen, ja. Da gibt's noch viel ältere Rassen. Aber das wurde dann in der Slowakei für die Jagd als Vorsteherhund gezüchtet.
Genau. Die sind dort auch im Zuchtbuch eingetragen. Das Zuchtbuch ist allerdings auch noch nicht geschlossen. Das heißt, man darf immer wieder noch neues Blut wieder reinnehmen aus den Ursprungsrassen. Allerdings eben immer nur das Herkunftsland. Also wir dürften das jetzt nicht. Ich dürfte jetzt nicht sagen, ich nehme jetzt einen Weimaraner frisch dazu und Rüden. Das darf nur das Herkunftsland.
Okay. Welcher FCI-Standard seid ihr?
320.
320. Für alle diejenigen, die jetzt
alle, das, die das wissen.
Genau.
Ja, alle, die das wissen. 320, wichtige Zahl. Ist ja
bevor wichtig, ich jetzt
aber ich hoffe, mich dass
sage ich ganz einfach FCI-Standard 320. Und was finde ich? Na?
Den Raubart.
Ja, alles drin.
Jetzt sag nicht, du findest was anderes.
Ich gucke gerade.
Jetzt habe ich
gerade schon wieder ein
bisschen kurz schwitzen.
Stimmt alles, kurz schwitzen.
Es ist alles drin, alles gut. Alles.
Also ich finde es wahnsinnig spannend. Züchter, das ist so ein... Manchmal hat man gar keine Vorstellung davon, was da alles dahinter steckt. Und ich bin auch ganz sicher, dass viele Züchter sich längst nicht so viele Gedanken machen wie du. Und ich glaube, so schwer wie die Wahl des Gatten ist sicherlich auch die Wahl dann der Familie. Wo kommt mein Welpe rein? Ich denke mal, du machst es nicht, um ein paar Euro zu verdienen, sondern du willst ja auch, dass deine Hunde in tollen Familien landen. Beim Schwabentrail ist ja immer wieder ein bisschen Familientreffen. Ist ja dann auch schön, wenn die, wenn deine Welpen dann wieder zu deinen Events zurückkommen und sich alle treffen. Kann sich jeder bewerben für einen Hund von dir? Nee, oder?
Bewerben schon.
Ja, genau.
Bewerben schon.
Also bewerben kann man sich natürlich. Aber es ist schon, mir ist es sehr wichtig, dass mit dem Hund gearbeitet wird. Ich gehöre nicht zu den Züchtern, die sagen, mein Hund muss zu 100% in jagdliche Hände. Ich möchte aber auch auf jeden Fall, dass der Hund gearbeitet wird und dass er entweder Mantrailing ist. Ich habe einige Hunde eben in Rettungshundestaffeln oder eben als ID-Tracker. Ich habe eben im Zughundesport ein paar und viele, viele, viele in der Jagd. Aber natürlich habe ich auch Hunde, die als Familienhund unterwegs sind. Da weiß ich aber, dass sehr viel mit ihnen gemacht wird in Alternativauslastungen. Und dann muss man sich bewerben, dann muss man mich besuchen. Also es geht um, muss auf jeden Fall erst Kontakt kommen. Ja, auf jeden Fall. Wenn jemand sagt, naja, ich komme dann und hole den Welpen, das geht gar nicht. Also überhaupt nicht, sondern man muss sich ja auch kennenlernen. Also es gibt ja auch für jeden Wurf gibt es eine WhatsApp-Gruppe natürlich. Und das muss man einfach mögen. Und das sage ich auch den Interessenten. Ich sage, ihr müsst das mögen, dass es eine Gruppe gibt und ich halt nachhake. Wenn ich von euch eine Zeit lang nichts mehr höre, dann rufe ich an und dann möchte ich wissen, was ist mit dem Hund los.
Ach, du hast da eine WhatsApp-Gruppe, F-Wurf,
genau.
G-Wurf.
Genau. Okay. Ja. Und die sind auch tatsächlich, also B ist, ich hatte ja A-Wurf in den 90ern und dann habe ich ja ganz, ganz lange kein zuchttaugliches Pärchen mehr gehabt, was aber egal ist, meine Hunde dürfen einfach so bei mir alt werden. Ich gebe meine Hunde deswegen nicht ab. Und dann kam eben die Yoka wieder dazu. Und dann kam der B-Wurf und die sind jetzt 7 Jahre alt. Und ich habe natürlich mit jedem Wurf nach wie vor Kontakt über die WhatsApp-Gruppe. Schläft immer ein bisschen ein, ist klar. Aber
Wiederbeleben.
Sie melden sich wieder, ich krieg Bilder. Das ist toll.
Hast du auch Bewerbungsgespräche abgelehnt?
Also Bewerbungsgespräche habe ich
Gespräche nicht, sondern aber, eventuell Bewerber abgelehnt, so meinte ich
es. Ja, habe ich tatsächlich auch schon. Ja. Das war tatsächlich eine ganz interessante Begegnung, weil sie mit einem schwäbischen Sportwagen vorgefahren kam. Und dann die Frau sagte, ja, er muss halt funktionieren auf dem Golfplatz. Und sie spielt dann mit dem Hund ein bisschen Bällchen zur Auslastung und ansonsten muss er aber auf dem Golfplatz funktionieren. Mhm. Und zum gerade vorher ist eine Familie gegangen mit 3 kleineren Kindern, die wirklich am gleichen Tag da waren. Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss mir das überlegen, weil Familie mit 3 kleinen Kindern. Und dann kommt der Spruch, naja, eine Familie mit 3 kleinen Kindern würde ich keinen Hund geben. Da war es für mich eh gesprochen. Also A, was hat der Hund auf dem Golfplatz zu suchen? B, wo ist die Auslastung mit ein bisschen Bällchen spielen? Und C, der Hund, der dann zu dieser drei Kinderfamilie gegangen ist, der lebt heute super gut als Jagdhund, als bester Begleiter von den Kindern. Und sowas lehne ich dann schon ab. Also, nee. Geld regiert nicht unbedingt die Welt.
Nee, die Hunde sind ja auch sehr vielseitig, ne? Und darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Also die wollen ja auch eine Auslastung haben. Ansonsten suchen die sich eine eigene Auslastung. Ne? Ansonsten haben die Blödsinn im Kopf und da muss man eventuell dann nicht nur beim Nachbarn gucken, sondern vielleicht auch weiter weg. Oder sie machen Blödsinn zu Hause.
Aber dass ein Jagdhund ist, du hast trotzdem gesagt, es ist nicht unbedingt so, dass du sagst, er muss auf jeden Fall jagdlich geführt werden. Also wie viel Jagd nimmt bei dir eigentlich der Alltag ein und achtest du dann trotzdem drauf, dass es schon ein bisschen mehr in die Jagdrichtung geht?
Also bei mir selber ist es tatsächlich so, dass ich schon regelmäßig auch so ganz normal zum Training rausgehe, also mit sogenanntem Schleppwild, dass die Hunde einfach den Bezug dazu nicht verlieren. Ansonsten macht die Jagd bei mir einen relativ geringen Teil aus. aber das muss sich auch jeder bewusst sein. Also die Jagd macht bei den meisten maximal 5-10% aus. Und der Rest muss der Hund einfach Familienhund sein. Und deswegen ist es Unfug in meinen Augen, dass man sagt, der Hund muss unbedingt in jagdliche Hände. Also es, natürlich gibt es Leute, die mehr jagdlich machen, aber der Gros ist tatsächlich 5-10%. Und deswegen ist eine Alternativauslastung wie ein Hund, der in Zukunftssport ist und immer wieder mal im Training ist, also 1-2 Mal die Woche, oder der Mantrailer, der auf jeden Fall auch 1-2 Mal die Woche im Training ist, häufig mehr ausgelastet als der Jagdhund.
Ja, das stimmt mit Mantrailing, also gerade diese Suchhunde, das ist natürlich sehr, sehr intensiv. Also du hast gerade eben gesagt, körperlich nicht zu intensiv, aber sehr zeitintensiv.
Ja.
Machst du denn Unterschiede, dass du sagst, okay, entweder Jagd oder Zughundesport oder geht auch beides?
Das geht auch beides. Also der Zughundesport ist für unsere Hunde im Prinzip auch nichts anderes als Jagd.
Ja.
Also der da vorne ist, ist der Hase.
Genau.
Das geht definitiv beides. Das Einzige, wo ich wirklich mal Probleme hatte, war mit der Ayla, für die es ja auch den Ayla Ollihoff Gedächtnislauf gibt am Schwabentrail. Wegen ihr haben wir diesen Lauf im Prinzip oder den Schwabentrail ins Leben gerufen. Die Ayla musste ich dann aus dem Mantrailing rausnehmen, nachdem ich mit dem Zughundesport angefangen habe, weil sie nicht mehr zu lesen war. Sie hat ein Geschirr angehabt und hat geschrien. Oh. Sie wollte nur noch an den Start. Sie wollte nur noch rennen, rennen, rennen. Sie hat ihren Kopf und ihre Nase überhaupt nicht mehr eingeschaltet. Und dann musste ich mich entscheiden, fahre ich das Ganze zurück oder lasse ich dem Hund einfach seinen Spaß. Und die war so drin in dem Zughundesport, dass ich gesagt habe, gut, dann läufst du halt. Dann halt der Körper und nicht die Nase.
Ja, aber er ist ja kein prädestinierter Zughundesporthund. Oder meinst du, die Rasse hat ein großes Potenzial? Also da haben wir ja eher Hounds und sowas. Ist er für den Zughundesport was, wo man sagen kann, da ist der Hund auch geeignet, gut geeignet? Oder ist es eher dieses, ich habe Spaß damit und ich lasse den aus?
Ja, also gut, dass wir jetzt keine Kamera haben. Ich muss jetzt voll so grinsen. Und ich muss jetzt auch aufpassen, dass ich nichts Falsches sage und nicht gesteinigt werde. Also der Slowake ist definitiv nicht als reiner Zughund geeignet, weil der Slowake zur richtigen Zeit das Hirn einsetzt. Ich muss warm, ich muss weit, ich muss schnell. Also, es ist einfach, wenn der Slowake sagt, das passt nimmer, dann nimmt er sich halt raus. Was ja von anderen Rassen, wie wir wissen, die dann halt einfach doch rennen, 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 weil es in ihren Genen liegt. So, und das, der Slowake sagt irgendwann, pfff.
Macht er das auch während des Rennens?
Ja, tatsächlich nimmt er dann raus. Also, wenn er dann kein Bock mehr hat oder sagt, ich pack das nicht mehr, dann nimmt er raus und trabt.
Das machen nämlich die Huskies auch. Ja, wir haben das nämlich auch gehabt, deswegen habe ich genau zugehört gerade. Ja, also wir hatten auch so ein paar dabei, die sind dann also während des Rennens mit einem Mal haben die nicht mehr mitgespielt, ne? Die haben also wirklich so mehr oder weniger so einmal die Hinterpfoten so in den Boden gesteckt, ne? Und haben gebremst, das Ganze. Ne?
Ja.
Das war nicht lustig.
Dass ein Hund eine eigene Meinung hat.
Nee, unmöglich. Das geht gar nicht. Nein. Du hast da vorne schon extra an so einer Angel, ne? Hast du vorne ein Stück Wurst vorgespannt, damit die da hinterherlaufen, ja? Und dann bremst der auch noch. Nee, es geht nicht.
Ja, hättest du mal lieber Bubek vorne dran gespannt.
Ich wollte gerade sagen, danke Melanie, dass du das sagst. Aber gut, da ist eine Lernkurve beim Joe noch.
Ja, aber ihr habt
mit
ja
einer
so
Wurst keine kannst du nicht.
Wurst.
Ja, aber wirklich, das reicht, wenn der
aber
das riecht.
Bulli,
aber ihr habt doch jetzt diese Pouches. Macht doch da einfach vorne so ein kleines Loch raus. Dann kann man da so dran und lecken.
Dann geht's vorwärts. Aber wir sind ja auch ein klein bisschen, jetzt haben wir den Rauhaar da schon, oder Graubart da kennengelernt. Aber was mich natürlich immer schon interessiert, ist, wie kamst du dann auf Barfen? Das ist zu der Zeit, ja. Also hast du das schon immer gemacht oder kamst du dann dazwischen drin drauf? Wir haben ja auch ein klein bisschen mit Futter hier zu tun. Deshalb ist es natürlich ein relativ wichtiges Thema, das wir auch noch anschneiden wollen müssen. Wie kamst du drauf? Ab wann war das schon immer da oder?
Nee, tatsächlich mein erstes Pärchen, Slowaken, ist komplett mit Trockenfutter geboren, aufgewachsen und gestorben. Und in meinem zweiten Pärchen hatte ich einen Rüden, der einfach für mich gar nichts umgesetzt hat, egal was. Also ich habe damals Futter gekauft, Hochleistungsfutter, was weiß ich auch alles, alles Mögliche immer durchprobiert. Allerdings jetzt nicht hier heute das, sondern und das, sondern wirklich immer eine längere Zeit. Und er hat einfach nicht angesetzt. Und er sah immer aus wie so ein Kleppergerüst mit viel zu großem Schädel. Also war einfach merkwürdig. Und dann haben die Leute mich immer Quatsch, du musst unbedingt barfen, du musst barfen. Und ich immer, nee, ich mache mich nicht zum Sklaven. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, gut, der arme Hund, der muss jetzt was mal zulegen. Und bin dann aufs Barfen gekommen. Und tatsächlich sah er dann relativ schnell auch aus wie ein Hund. Und dann bin ich eigentlich hängen geblieben. Mir hat das auch Spaß gemacht, dieses, ich sage jetzt mal blöd, Zusammenpanschen von allen möglichen schönen Dingen. Von Ei, Joghurt, Quark, Gemüse, Obst und so weiter, Salate. Also definitiv sind meine Hunde gesünder ernährt als ich. Die essen deutlich mehr Salat, Obst, Gemüse als
ich. Ist doch mit denen zusammen.
Ah ja, okay, die Kombination sieht manchmal nicht ganz so lecker aus. Mit, deswegen, oh, ich verzichte, danke. Okay. Außerdem würde ich ja meinen Hunden ihr Futter nicht wegnehmen. Und bin dann auch dabei geblieben. Und ja, wie gesagt, ich komme damit gut zurecht. Und bin dann auch, habe dann vorher schon mal was anderes probiert als Alternative für den Urlaub. Und dann bin ich eben bei Bubek hängen geblieben, weil das funktioniert. Weil es funktioniert ja nicht unbedingt, dass ich einen Barfhund im Urlaub dann auf eine Dose umstelle und ich habe dann hier nicht die wilde Puperei oder vielleicht Flitzekacke oder so. Das ist ja sehr häufig dann der Fall. Oder du hast dann ein Flockenersatzprodukt, das hinten so rauskommt, wie es vorne reingetrötet wurde. Also das gab es ja viele Erkenntnisse, die ich gemacht habe und bin jetzt einfach mit der Kombi, die ich jetzt habe, super froh.
Aber so wie du das beschreibst, klingt es ja unglaublich appetitlich. Gemüse, Kohlenhydrate, Kräuter, Eier. Also letztendlich eine Reaktion auf fertig industrielles Fastfood, so wie wir immer ganz gerne dazu sagen. Damit bist du nicht weitergekommen. Dann hast du selber gekocht mit Fleisch. Ist gleich barf. So kann man es genau.
Also ich koche nicht. Mein Fleisch ist definitiv ganz roh.
Ah, okay.
Also es gibt ja auch die Barfer, die kochen. Aber ich, bei uns gibt es roh.
Das ist ein gefroren.
Super lecker.
Ja. Ja. Also, ja. Also das, was ich raushöre und das, was ich rauskitzeln möchte aus dem Ganzen, ist ja nicht ohne Grund, warum ich das frage. Du bist nicht die nur Fleischfraktion. Du hast genau das beschrieben, was mich ja immer antreibt. Auch das, ich nenne es eher fertigbar, was wir machen, mit Kochen und dem Fleisch mit drin für diejenigen, die nicht diesen Aufwand betreiben möchten. Aber es ist ja genau das, was wir beschreiben. Du kamst mit einem Fastfood. Gina sagt, wir nennen es gerne so, aber ich nenne es auch provokant so. Das ist Fastfood für mich und es ist schlecht für den Hund. Aber das werden wir auch irgendwann mal begreifen und in die Welt hinausgetragen haben. Aber das, was wir machen, ist ja nichts anderes wie du, dass wir Gemüse und verschiedene Kohlenhydrate zusammenpacken.
Halt
und
in den
dann
Teig.
In einen Teig und das backen und nicht verzuckern, wie das so gerne gemacht wird, damit der Hundedarm das besser hat. Und deshalb funktioniert es auch, die Kombination Bubek im Urlaub und Barf dann wieder
zu Hause.
Danach zu Hause. Ja. Das funktioniert mit einem anderen Futter nicht so. Mit den Flocken ist es immer so eine Geschichte, wenn die nicht sehr hoch aufgeschlossen sind und dann musst du sie auch noch kochen, dann hast du auch im Urlaub keinen Spaß. Das stimmt.
Ja, nein, das lassen wir alles bleiben.
Ja, funktioniert ja auch nicht. Also das ist ja genau das. Dann hast du die Stärke nicht aufgeschlossen, dann hast du das im Dünndarm und damit hat der Dickdarm überhaupt nichts zu tun und das geht halt einfach einmal durch. Das ist der Unterschied. Es kann funktionieren. Wir kommen ja auch aus einer Zeit, in der gebackenes Futter nicht ganz so beliebt war, weil es sehr teuer war in der Herstellung und aufwendig. Und dann hat man sehr gerne die Flockenmischungen gehabt, haben wir auch jahrelang, jahrzehntelang Flockenmischungen verkauft, Asta und Perfekt. Musste ich auch immer als Jugendlicher säckeweise das Zeug zusammenschütten. Aber wenn du es nicht aufkochst und nicht nochmal erhitzt und nochmal aufschließt, dann hast du keinen Spaß mit den Flocken gehabt. Und deshalb ist gebackenes Futter halt die einfache Variante dann dazu.
Ja, heute wäre es wieder cool. Overnight Oats, davon spricht sogar unsere Tochter. Die macht sich jeden Abend ihre Flocken, ihren Porridge, den sie... Overnight Oats. Das ist richtig cool wieder geworden heute.
Aber genau. Aber das müsstest du auch machen. Also ohne das geht's ja nicht und dann hast du dir auch keinen Spaß im Urlaub.
Richtig.
Haben denn deine Hunde das, als du jetzt umgestellt hast, zum ersten Mal sofort akzeptiert oder ist das mit einer Übergangszeit gewesen?
Du meinst vom Finisher, also vom Barf auf den Finisher?
Genau, richtig, ja.
Das haben sie sofort akzeptiert, ja.
Die waren ja schon... Bei den Standbesuchen, die ganzen Hollies und Bullies und Osterhasen.
Den Geruch kenne ich, das nehmen wir.
Also Melanies Hunde lassen keinen Keks alt werden.
Fängst du denn auch schon ganz früh an, mit den Welpen dann dementsprechend das auch schon dort einzusetzen?
Ja, natürlich, genau. Selbst bei den Welpen mache ich halbe-halbe. Also die kriegen auch schon Barf-Rationen, kriegen aber eben auch schon das Welpenfutter. Und bekommen dann ja auch vom Bubek das Welpenpaket mit. Ich möchte einfach, dass sie beides kennen, weil ich immer nicht weiß, was füttern die Leute dann zu Hause. Und dann möchte ich nicht, dass dort der große Crash kommt daheim. Ich nehme den Hund mit nach Hause und dann habe ich schon erstmal 2-3 Tage einen Hund mit Dünnpfiff. Das will kein Mensch und deswegen gewöhne ich sie von Anfang an, sobald sie eben auf die festere Nahrung umgestellt werden, an beides, an Trockenfutter und an Barf.
Das heißt, mit wie viel Wochen sind die Welpen bei dir auszugsbereit?
Die deutschen Welpen mit 8,5 Wochen. Mhm. Dann gehen die. Und die Ausländer alle dann erst mit ihren 15 Wochen. Deswegen versuche ich auch immer, ja, vielleicht so maximal 2 oder 3 Ausländer dabei zu haben. Weil es dann doch, ja, du hast eine lange Verantwortung, wenn die Hunde dann erst mit 15 Wochen ausziehen. Mhm. Selbst bis sie 8 Wochen alt sind, musst du schon viel mit ihnen machen. Ich gehe mit ihnen Auto fahren, ich gehe mit ihnen schon ein bisschen Leine üben. Sie werden an den Doppelpfiff gewöhnt. Eben gerade beim Füttern stelle ich das Futter raus und dann pfeife ich, dass sie einfach diesen Doppelpfiff, den Rückpfiff kennen. Und dann dürfen sie zum Futter kommen. Und wenn sie dann halt nochmal bis zu 15 Wochen bleiben, dann, das ist dann schon viel Arbeit. Du musst sehr viel mit den Hunden machen. Sie gehen dann halt mit Sitzplatz aus dem Haus. Grundsätzlich gehen sie eh schon stubenrein aus dem Haus, weil ich da sehr schöne Gegebenheiten bei mir zu Hause habe. Also vom Wohnzimmer, Welpen, Garten, also sie sind bei mir unten im Wohnzimmer. Dann mache ich da einfach die Türe auf im Garten und dann können sie recht schnell, lernen sie dann, dass es doch feiner ist, draußen alles zu erledigen, als in der eigenen Stube.
Wie übergibst du das hinterher, wenn du den Welpen jetzt weitergibst? Das Konzept, gibst du das an den neuen Welpenbesitzer weiter? Auch mit dem Futter?
Ja, also sie kriegen ja eine komplette, also Gina weiß es, ich bin so ein Dashle-Freak.
Also, was ist eine Dashle?
Anstatt ein finnischer Dashle gibt es dann halt ein Welpen-Dashle.
Eine Tasche.
Maul-Däschle.
Okay.
Ein Baul-Däschle, genau. Also, und in der Welpentasche ist dann im Prinzip alles schon mal drin. Also, da ist dann das Welpenpaket von Bubek mit dabei. Da ist dann Leine-Halsband. Es ist ein Spielzeug mit dabei. Es ist die Pfeife mit dabei, dass die Pfeife die gleiche Frequenz hat, wie die Pfeife, die sie zu Hause, also hier bei mir haben. Es ist meistens ein Kringel schon mit dabei. Es ist eine Decke mit dabei. Und dann eben diese, ich lege es Ihnen eben nahe, Sie sollen ausprobieren, mit was Sie am besten und was zu Ihrem Lebenskonzept passt vom Futter her. Das müssen Sie dann selber schauen.
Und ist dann auch ein kleines Pummel-Einhorn dabei? War das nicht für deinen letzten Wurf? Oder?
Also tatsächlich ist Pummel- und Grummel-Einhorn mit in der Welpenkiste.
Wirklich? Also
die, ja.
Liebe Grüße an Steffi.
Ich wollte sagen, ja. Steffi, hör gut zu.
Ja, also die sind beide da. Und das einzige Problem bei den beiden, die sind so dick, dass die Welpen nicht draufkrabbeln können, weil sie wieder runterrollen.
Okay, wir hätten beim nächsten Mal gerne ein Video.
Ich kann ja noch ein, also ich, oder vielleicht die Anregung, könnt ihr mir bitte ein Pummel und ein Grummel-Einhorn mit was flacher ist machen, wo einfach weniger Füllmaterial drin
ist. Also 2D, nicht 3D.
Ja, richtig.
Okay. Vielleicht, genau. Vielleicht wird Pummel ja irgendwann mal auf Diät gesetzt oder so. Und
dann heißt ja nicht mehr Pummel.
Ja, beziehungsweise Pummel wird dann Grummel. Dann habe ich 2 Grummel-Einhörner.
Ja.
Genau, die sind dann auch dabei. Spielzeug ist dabei. Also sie werden gut vorbereitet. Sie, wie gesagt, sie sind bei mir im Wohnzimmer. Sie sind an meinen Fensterputzer, an meinen Staubsauger, an meinen Veleda-Quirl-Wischmopp gewohnt. Also sie machen wirklich alles schon mit. Sie dürfen immer mit Tatort gucken, damit sie auch schussfest werden.
Okay.
Auch nur den Münster, eine Trainingsfrage. Nur den Münster-Tatort.
Ja, okay. Dann haben wir, dann ist natürlich Oma und Opa dabei, nicht Oma und Opa, die Oma und die Tante immer mit dabei. Also es ist ein großes Erziehungskomitee dabei. Ja, es ist lustig.
Aber wenn ich jetzt dieses Jahr einen Welpen möchte, wir merken das ja bei uns, jeder, der sich im Onlineshop anmeldet und den Hundenamen und den Hundegeburtstag von seinem Hund eingibt, bekommt ja jedes Jahr zum Hundegeburtstag eine kleine Überraschung.
Habe ich auch schon gemerkt. Ich habe das noch nicht gemacht. Ich bin immer neidisch, wenn die anderen Hunde was kriegen und meine nicht. Wenn meine Hunde nicht angemeldet sind über Name und Geburtsdatum.
Oh. Mutu machen.
Ja.
Auf jeden Fall merkt man jetzt im Frühjahr, also unsere Mitarbeiterin, die hat jetzt immer richtig viel zu tun. Also jetzt, die meisten Tierschutzhunde haben immer am 1.1. Geburtstag.
Ja, klar.
So, Frau Nagel, das kann doch nicht sein, dass so viele Hunde am 1.1. geboren sind. Also ja, die Tierschutzhunde haben halt meistens keinen genauen Geburtstag und dann gibt man halt den 1.1. an. Aber so, man merkt schon jetzt, jetzt kommen wir ins Richtung Frühjahr und macht ja auch Sinn. Also ich habe ja keinen Wurf im Winter, die Hunde können nicht raus, sind nur in der Wohnung, oder? Jetzt beginnt die Hochphase für die Züchter?
Tatsächlich habe ich seither immer geguckt, dass ich einen Herbstwurf habe, also gewölft erst im Oktober, weil Jagdhunde, jagdliche Prüfung und alle Welpen, die ab Oktober geboren werden, haben, also nehmen wir jetzt, was haben wir jetzt? Also nehmen wir 25, wenn die im Oktober 25 geboren wurden, dann haben sie Zeit bis Frühjahr 27 ihre Verbandsjugendprüfung zu machen. Und wenn sie jetzt geboren werden, jetzt im Frühjahr, müssen sie auch 27 ihre Prüfung machen. Das heißt, der Hund, der letztes Jahr im Herbst geboren ist, hat eindeutig mehr Zeit zum Trainieren, mehr Zeit zum Üben, als der jetzt geboren wird. Also ich bin jetzt zwar in der Wurfplanung drin, weil nicht alle von den Jägern die Prüfung machen möchten, deswegen ist es irrelevant. Mhm. Aber normalerweise schaue ich schon, dass ich zum Beispiel Herbst-Winter mache.
Ah, okay. Auch spannend. Aber wenn ich mich jetzt für einen, ich sag mal, ganz normalen Hund interessiere, der jetzt nichts großartig an Prüfungen machen muss, sondern mit dem mache ich ein bisschen Sport, Familienhund, dann ist doch jetzt die Chance zu gucken, mit den Züchtern Kontakt aufzunehmen, oder macht man das erst, wenn der Wurf da ist?
Ich denke, wenn du eine ganz bestimmte Rasse haben möchtest, machst du es rechtzeitig, dass du weißt, wo wird wann welcher Wurf geboren. Und klar, für dich als normaler Haushundhalter, der jetzt keine Prüfung oder sonstiges im Auge hat und da zeitlich gebunden ist, ist natürlich jetzt die Zeit natürlich schon die schönste. Klar, ich kann dem Hund Schwimmen beibringen, ohne dass er sich gleich erkältet. Raus. Ja, es ist tatsächlich so, wenn ich den Welpen halt mit im Januar bekomme, dann habe ich noch nicht das Gewässer, mit ihm zu trainieren. Und ich denke mir, je früher ich mit dem Hund Schwimmen anfange, desto besser. Und wenn ich jetzt einen Welpen nehme, also mich jetzt einschreiben lasse, kriegt dann den Welpen im Mai vielleicht. Ist natürlich schon Bombe, so auf Sommer hin. Das ist schon schön, ja.
Man ist draußen, man hat Zeit, ja. Man kann damit üben, ja klar. Aber das natürlich mit der Jagd ist natürlich dann wieder eine ganz andere Kategorie. Also das ist ja kein Haus- und Hofhund dann.
Nee, genau. Ja, aber spannend, an was man alles denken muss.
Vor allem auch an diese, wann praktisch, wenn jetzt die neuen Besitzer auch natürlich in den Zukunftssport rein wollen, dann ist das ja auch, ab wann wird der Hund trainiert? Ja, wir haben ja weiche Knorpel, ja, wir haben ja die Wachstumsfugen, die sind noch nicht zu und so weiter und so fort. Was empfiehlst du da?
Wow, da bin ich jetzt, glaube ich, echt die Falsche, weil ich keine Tierphysio bin. Ich selber bin jemand, der fängt relativ früh an mit dem Trainieren, aber eben alles, was ich wissen muss, also was der Hund wissen muss, rechts, links oder Hatschi.
Okay, ja.
Ja, einfach diese Basics, die kann man ja wirklich locker mit dem Hund schon früh anfangen. Mhm. Und ich finde, ich bin ja jetzt seit 10, 11 Jahren in dem Sport drin. Mhm. Und damals hieß es eben, wir dürfen ab 12 aufrennen, also 12 Monate aufrennen. Dann hat man es hochgestockt auf 15. Jetzt sind wir bei allen Kategorien bei 18 Monaten.
Okay, ja.
Ich denke, die werden sich was dabei gedacht haben. Ich selber, wie gesagt, bin keine Physio. Ich bin in der Jagd einfach anders aufgestellt. Natürlich gehe ich früh ins Training, aber ich habe eben nicht diese wahnsinnig körperliche Anstrengung. Natürlich habe ich kleine Dummies, mittlere Dummies, große Dummies. Das passe ich dem Alter an. Kann ich viel früher anfangen als mit dem Zughundesport. Mhm. Ich denke, dass da lässt sich auch keiner reinreden.
Also, nee, aber es ist auch gut, dass du das so sagst, weil diese Dummies muss man einfach verstehen, was Dummies sind. Das sind ja einfach Dinge, die zieht der Hund, damit er merkt, dass hinten was dranhängt. Ne? Aber das jetzt dort.
Die Dummies sind die Apport-Dummies. Ich spreche jetzt gerade bei mir von den Apport-Dummies.
Okay.
Die der Hund apportieren muss.
Ja, alles klar.
Genau, also diese Apportier-Dummies, da gibt es eben für die Welpen diese 250 Gramm, dann gibt es 500 Gramm, später kommen dann richtig Kilos. Nur eben beim Jagdhund kann ich damit eben mit den Kleinen viel, viel früher anfangen. Aber der Zughund, der wirklich dann Gewicht hinten ziehen muss,
das ist das, was ich meinte.
Ja, genau. Ja. Aber das macht ja heute keiner mehr großartig, dass er da irgendwie einen Autoreifen oder so hinten.
Nee, Autoreifen nicht, aber ja, das wurde tatsächlich gemacht. Ne, mit
das
Autoreifen,
wurde früher
aber,
gemacht.
Ja, das wurde früher gemacht. Dann füllte der sich mit Sand. Ne, über die Distanz wurde er dann immer schwerer. Aber diese 15 oder 18 Monate hat tatsächlich was mit der Wachstumsfuge zu tun. Ja. Und dann sind die Knorpel dementsprechend auch fest. Ja, und dann haben die hinterher keine Knieschmerzen oder Knieprobleme, wenn die älter werden und vor allem auch die Hüfte nicht. Ne? Also das ist der Hintergrund dabei.
Ja, also ich würde auch nicht so früh anfangen mit hohem Gewicht, also mit langen Strecken oder dass ich jetzt wirklich den, früher hat man ja beim Bike einfach die Ketten ausgehängt und hat gesagt, so jetzt zieh mal, also ohne mitzutreten, treppeln. Mhm. Heute sind die Biker einfach extrem schnell, häufig schneller als ihr Hund, was dann doch auch zu Problematik führen kann. Und wenn ich eben im Scooter unterwegs bin, muss ich halt gucken, dass der Hund da nicht so früh schon überlastet wird. Also ich werde auch eher vorsichtig. Da wäre ich jetzt bei der vorsichtigen Fraktion. Mhm. Aber da lehne ich mich jetzt am besten nicht ganz so weit aus dem Fenster.
Also in unserer Gewichtsklasse Joe sind die Hunde, also erstens nennt man das Pferd, was man voranspannen sollte bei dir und bei mir.
Du meinst aber, die Shire-Hunde, ne?
Genau, die Shire-Hunde. Das ist eher, ich brauche da 5 von den Rauhaar, dass die nicht überlastet werden. Von dem her muss man da schon ein bisschen vorsichtig sein, was für ein Zug, dass man auf diesen Hund, also ganz ohne Witz, jetzt einen 120-Kilo-Typen und dann die Ketten aushängen. Ich glaube, das ist kein Spaß für einen Hund.
Ja. Nee.
Sollte nicht die Regel sein. Also,
sollte nicht die Regel sein. Ich meine, so ein
deshalb bin ich eher hinter der Bar.
Okay, alles klar.
Aus Tierschutzgründen.
Ich meine, du kannst natürlich auch, wenn du schwergewichtiger bist, weil du uns beide ja gerade ansprichst, dass man halt auch mit dem Mountainbike hinterher fährt, ja. Aber was du gerade sagst, Melanie, wenn du dann als Biker schneller bist als der Hund, ja, und der den hinterher eingeschüchtert wird, hast du ja auch ein Problem.
Genau. Und da haben wir, ich habe das Problem. Tatsächlich haben manche Veranstalter dann das Problem, dass der Hund einfach überpaced ins Ziel reinkommt, weil der Ehrgeiz dann vielleicht ein bisschen zu hoch wird. Und da sehe ich dann oftmals Problem, dass man sagt, hey Leute, einfach mal nicht mittreppeln. Dann wird der Hund automatisch ein bisschen langsamer, aber er wird nicht geschubst. Er wird einfach von hinten nicht getrieben.
Mhm. Aber ist es nicht auch so, dass der Hund immer zuerst über die Ziellinie muss?
Ja.
Zögerlich? Ja. Es ist normalerweise so, dass nicht der Hund hinterhergezogen wird, weil du als erstes drin warst mit deinem Bike.
Nee. Ja. So ist das Reglement.
Genau. Damit will man ja auch verhindern, dass man Hunde, die nicht fit sind, auf den Trail schickt, die dann es nicht schaffen, vor Frauchen oder Herrchen im Ziel anzukommen. Also ich sag mal so, dieser Tierschutzgedanke ist ja jetzt auch nicht zu unterschätzen. Aber noch eine andere Frage. Wir haben ja auch Zuhörer, die jetzt so unsere Produkte vielleicht noch nicht kennen und erst über den Podcast zu uns kommen. Was unser Futter oder den Barfinisher, unsere Leckerlis auszeichnet, die sind ja richtig hart. Also es gibt kaum vergleichbare Produkte, die so hart gebacken sind, und das machen wir ja extra. Das heißt, wenn du Welpen hast, ab wann würdest du sagen, kann man denen das Welpenfutter servieren, ohne dass sie sich die Zähne dran ausbeißen? Oder ja, wann sind die Zähne so weit, oder ist es vielleicht gut, dass die ausfallen, die Milchzähne? Was hättest du da?
Du hast ja eben diesen Zahnwechsel bis, sagen wir, maximal so zum 6. Monat soll das ja komplett abgeschlossen sein. Ich hoffe, ich krieg jetzt vom Kai keinen ins Genick. Also ich weich's tatsächlich auf am Anfang. Aber jetzt nicht zu Pampe, sondern ich gebe einfach Wasser dazu, dass es ein bisschen anweicht.
Ja, wir haben auch einige Züchter, die weichen unser Futter mit warmer Ziegenmilch ein.
Oh, das sind die ganz lieben für die Welpen. Mhm. Ja, die Ziegenmilch kriegen sie ganz am Anfang bei mir. Mhm. Also es gibt kein Pulver oder so, sondern es gibt Ziegenmilch. Wenn ich dann anfange, die Hündin zu unterstützen, dann geht's eben weiter, dann gibt ein bisschen Haferflocken dazu, dann gibt's ein bisschen vom Tartar dazu, dann wird die Ziegenmilch immer weniger. So, und wenn sie dann so ein bisschen aufs Feste umgestellt sind, dann gibt's eben, dann gibt's Bubeck-Brei.
Also ich bin, nicht, dass das so rüberkommt, ich bin kein Gegner davon, das Futter einzuweichen. Definitiv nicht. Gut. Also da bist du bei mir grundsätzlich falsch. Ich sehe es nur als einen der großen Vorteile, und deshalb bleiben wir bei dem harten Backen, dass der Hund auch einspeichelt und dass er kauen muss. Aber wenn es mal, wenn er mal nicht so die große Lust hat zum Kauen, kann man es auch gerne einweichen. Es verliert dadurch keinen der Nährstoffe, die für uns wichtig sind, und keine der Vorzüge, die in der Ernährung, also für den Darm wichtig sind. Das Einzige, was ich immer sage, lass den Hund kauen.
Ja, vor allem auch von Anfang an, dass er von Anfang an lernt zu kauen. Ich sage immer wieder, unser Büro-Chihuahua mit 5 Kilo, der kaut und knuspert für sein Leben gern. Der liebt es auch, wenn er das Geräusch vom Dosenöffner, dann steht er auch sofort da, aber er liebt es, hart zu kauen. Das ist so schön.
Hat natürlich dann das Problem, dass er meint, er könnte beißen und kriegt dann manchmal, denkt dann, er wäre auch gegen größere Hunde, können da kämpfen, aber das, ja.
Also das Bubeck-Futter macht nicht jetzt so dich zum Boxer oder zum Schwergewichtler.
Sollte nicht so sein.
Nein. Aber was jeder mal ausprobieren kann, macht mal ein Glas Wasser und schmeißt mal ein paar Bubeck-Kroketten rein und nehmt mal aus euren Restbeständen so ein paar extrudierte, fettige Kibbles und dann guckt mal, die werden dreifach so groß und unsere Kroketten, die werden halt weich. Die verhalten sich wie hartes Brot. Und genau so funktioniert's ja dann letztendlich auch im Magen. Dieses Aufquellen von diesen extrudierten Kroketten, das hast du halt nicht bei gebackenem Futter. Deswegen große Hunderassen, damit kann man so ein bisschen diese Magendreher-Geschichte im Griff behalten, weil es halt nicht so aufbläht und so aufgeht im Magen. Das finde ich immer einen schönen Vorteil. Die Hunde sind schneller wieder einsatzfähig.
Kommen wir nochmal zurück zum Schwabentrail, der 10. 28.02. bis 1.03.2026. Was kannst du dazu sagen? Ist es Jubiläum?
Ja, es ist Jubiläum. Es gab sehr viele Ideen von Freunden, die schon ganz, ganz lange dabei sind, eigentlich vom ersten Schwabentrail an. Wir haben einen Ballonkünstler, der natürlich Hunde dreht, knotet. Wie sagt man denn beim Ballon?
Ja, Hunde.
Ja, Ballon. Hunde. Okay. Wir haben den Kostümlauf, wir haben den Andi Burgert da, der jetzt auch schon ein paar Jahre dabei ist und extra für Gina dann immer ein Couchkonzert macht und mit Gina zusammen singt. Also wir sind dann immer die Letzten, die dann Samstagabend dann die Scheune verlassen. Wir haben 180 Starts in allen Kategorien. Wir freuen uns einfach total auf ganz viele alte Gesichter. Ein paar neue sind dabei. Es ist einfach eine große Familie, die sich da freut. Dann haben wir den Bambini-Lauf. Wir haben den Kostümlauf. Da hat sich extra schon ein Fotograf angemeldet, der gesagt hat, ey, Melanie, darf ich wiederkommen? Ich freue mich so auf diesen Kostümlauf wieder. Also der kommt, glaube ich, extra nur wegen dem Kostümlauf. Liebe Grüße an Melo.
Und der findet auch nachmittags statt. Das heißt, für die, die dann nach dem Mittagessen kommen, wann ist der Kostümlauf? Genau.
Also wir fangen am Samstag um 10 Uhr an und haben die Rennen etwa bis 14 Uhr. Der Kostümlauf, dann kommt um 15 Uhr der Bambini-Lauf, 15.30 Uhr ist der Kostümlauf, um 16 Uhr ist dieser Eiler-Gedächtnislauf. Genau, dann können wir uns mal, was hat Kai vorhin gesagt, uns den Dreck von den Schultern klopfen, ja, und uns sauber machen. Und dann kommen wir zum Andi Burger zum Couchkonzert, haben noch eine Tombola. Ja, was haben wir denn noch Schönes? Dann die Rettungshunde-Staffel kommt. Die kommt um 11.30 oder 12, glaube ich. Dann unser Ballonkünstler ist von 13 bis 15 Uhr da. Genau, und dann geht's gleich los mit den lustigen Läufen.
Und als Zuschauer?
Und es ist nicht nur Bubeck da, es sind auch noch ein paar andere Stände.
Ja, fast 10 Stände da. Und es ist mir immer ganz wichtig, dass eben alles unterschiedlich ist. Wir haben Knabberartikel da, wir haben Hundebetten da, wir haben Hundeboxen da, wir haben Hundespielzeug. Also es kommt alles mögliche Schöne. Wir haben natürlich den Seeräuber dabei.
Ein Weinschörlchen beim Schwabentrail.
Und ein Gugin.
Was steht auf meinem T-Shirt? Ich habe mich ganz auf Schorle eingestellt oder so ähnlich.
Ich habe mich in Schorle geschmissen.
Das hört sich gut an.
Und genau, am Sonntag ist es schön für die Zuschauer, dann starten wir allerdings dann schon um 9 Uhr, sind dann auch gegen 14 Uhr fertig und dann kann man sich auf die Siegerehrung freuen mit dem Finisher-Dashlet. Da freut man sich natürlich auch, wenn noch Zuschauer da sind, aber es ist dann natürlich für die Zuschauer nicht mehr ganz so interessant, deswegen ja, wirklich wichtig, wer zugucken möchte, sollte den Zeitrahmen von 9 bis 14 Uhr nutzen. Weil danach ist rum, danach gibt's Kuchen und Essen.
Das ist ein wichtiger Part.
Ja, finde ich auch.
Bei uns dürfen sich die Hunde am Stand durch unsere Futterbar schlemmen. Da darf alles mal probiert werden. Und wenn Frauchen und Herrchen mal unseren Gin oder unseren Brandy probieren wollen, dann dürfen sie das auch an der Bar bei uns tun.
Und schöne Fotos bei euch machen.
Oh ja, meine Verkleidungskiste mit Hasenohren und allem ist natürlich auch wieder mit dabei.
Oh. Melanie.
Ja.
Danke für deine Offenheit. Und alles, das, was du so erzählt hast, ja. Die ganze Praxis, so, von der du berichtet hast. Einfach mal den Blick hinter deine Kulissen. Ja, das war wirklich toll. Und.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Klar. Vor allen Dingen auch eins, diejenigen, die, noch nie was von dem slowakischen Raubhaar gehört haben. Raubart, Entschuldigung.
Ja. Raubart.
Raubart, genau. Die können sich natürlich das Ganze auf Melanies Webseite angucken. Alles, was ihr dazu wissen wollt, die schreiben wir ganz einfach in die Shownotes. Da findet ihr die Links da drin. Und dann könnt ihr dementsprechend dort auch vielleicht eine Bewerbung schreiben. Ich glaube auch früh genug, damit du auch hinter Anteil hast, vielleicht so einen Hund bekommen zu können, wenn du ihn haben möchtest. Und auf jeden Fall auch kommen zum Schwabentrail. Ganz einfach, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Einfach zugucken, Spaß haben, nette Leute treffen, ein bisschen miteinander quatschen. Das ist ja genau das, was den Schwabentrail ausmacht. Erstens ist es nicht so weit weg. Wir müssen nicht so weit fahren. Man spricht Schwäbisch.
Für euch, ja.
Schwiederheim.
Nee, ist ein Traum. Vielleicht auch noch zur Anfahrt. Das ist am Ortseingang von Malmsheim. Der Heimsheimer Weg kommt rein zur Scheune, da wo sich die ganzen Menschen tummeln, sprecht die Leute an, sind, also Zughornesportler sind in der Regel echt sehr nett und auskunftsfreudig. Vielleicht nicht gerade, wenn sie am Bike an dir vorbeirasen, aber ja, gerne zu Gesprächen auch vorbeikommen.
Und bitte die Hunde anleinen.
Die Hunde anleinen und wenn möglich den Impfpass einfach mal mitführen, weil es könnten Kontrollen durchgeführt werden von Amts wegen. Also es ist dann nicht in unserer Hoheit, sondern das ist dann Amtshoheit, weil sie sollten eigentlich tollwut geimpft sein.
Alles klar. Das ist auch ein guter Hinweis.
Ja. Und noch zu den Welpen.
Ja, ja.
Ihr dürft gerne auf die Homepage gucken und ihr dürft euch gerne auf die Warteliste setzen lassen. Also wer sich bewerben möchte. Allerdings der Wurf von diesem Frühjahr ist im Prinzip schon vergeben. Aber warte.
Oh, jetzt hätte ich mich fast beworben.
Ja. Hätte gepasst. Der Bart zu Bart, ne?
Mhm. Aber es ist doch ein Qualitätsmerkmal. Ganz einfach auch für dich, ne? Muss man ja so mal so sehen. Wenn du jetzt das alles so hast und du hast vielleicht schon ein Bewerbungsbuch voll fürs nächste oder übernächste Jahr, ist doch toll.
Ja, freue ich mich auch. Bin ich auch stolz drauf, wirklich.
Ich würde sagen, Dankeschön und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke, Melanie.
Vielen Dank. Ja, wir sehen uns. Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao.
Das war Betreutes Füttern mit Bubeck, dein Podcast für gesunde Hundeernährung. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.